Der Ausgang der Wahlen in Schweden dürfte ganz im Sinne der AfD sein. Die Kriminalität im Land ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die Clankriminalität hat erheblich zugenommen. Die schwedische Sozialdemokratie scheint gescheitert zu sein. Die Schwedendemokraten haben reichlich Stimmen hinzugewonnen. Doch auch hierzulande gibt es Themen, die die AfD umtreiben. Die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine, steigende Preise und hohe Inflation, all das macht den Menschen zu Recht Angst. Und dann wäre da ja noch die Anzeige von Karl Lauterbach gegen Beatrix von Storch wegen Beleidigung. Über diese Themen spreche ich jetzt mit der AfD-Politikerin. Frau von Storch, guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau von Storch, Schweden hat gewählt. Wie schätzen Sie das Wahlergebnis ein?
Ja, Schweden hat gewählt und Schweden hat Zeichen gesetzt. Schweden, das Musterland der Sozialdemokratie, das Musterland von Feminismus und Multikulti und von offenen Grenzen und Integration und Toleranz und Akzeptanz und war immer ein linkes Land mit linken Mehrheiten. Und auch einer linken Konservativen Teil des Problems. Und jetzt hat sich Schweden für einen Politikwechsel entschieden. Auf jeden Fall sind die Mehrheiten dafür da. Und es ist zu erwarten, dass sich jetzt die Politik in dem Land deutlich ändern wird. Das ist ein gutes Signal.
Sie sprechen von Multikulti, offenen Grenzen. Ist das nicht zu kurz gedacht? 2020 lag der Anteil der Straftaten von Nordeuropäern, also Norwegern, Dänen und Finnen, bei etwa 50%. Die anderen 50% gingen dann auf das Konto von Flüchtlingen, Migranten, aber eben auch Gangkriminalität. Daraus ergibt sich aber doch ein etwas anderes Bild, oder?
Also das Bild gerade in Schweden, bei 50% sind sie trotzdem vollkommen überrepräsentiert. In Schweden hat sich eines tatsächlich abgekoppelt oder hat sich deutlich verschärft. Das ist insbesondere die Clankriminalität. Es gab im Jahr 2021 sowas wie 340 Schießereien, knapp 50 Tote. In Schweden ist das Gewaltthema eines der Top-Themen und der ersten Sorgen der schwedischen Bürger gewesen. Und das hängt ganz eng und unmittelbar mit importierter Gewalt zusammen. Und die Schweden sind nicht mehr länger bereit, das zu akzeptieren. Das Anwachsen von der Zustimmung für die Schwedendemokraten geht parallel mit dem Anwachsen der größer werdenden Kriminalität in Schweden zusammen. Und ich glaube, eine Zahl ist wirklich, wirklich interessant. Im Jahr 2010, da waren das noch etwa 14% der schwedischen Einwohner, die im Ausland geboren sind. Im Jahr 2020 waren es bereits ein Viertel aller Schweden, die im Ausland geboren worden sind. Also nicht aller Schweden, sondern aller Einwohner aus Schweden, die im Ausland geboren worden sind. Und das sind überwiegend nicht nur die Söhne und Töchter von Botschaftern und Botschaftsangestellten, die zurück ins Land gekehrt sind. Das heißt, die Schweden haben dort ein Problem. Und ich glaube, wir haben alle das Video gesehen von der neuen Partei, die es in Schweden gibt. Die nennt sich Die Neuen. Das sieht aus wie ein Umzug in Islamabad. Nicht in Ankara, sondern in Islamabad dort. Und das ist eine neue Partei, die es natürlich noch nicht in den Reichstag geschafft hat, aber die in einigen Regionalparlamenten jetzt angekommen ist. Dort, wo eben die Migranten muslimischer Prägung mit 20-30% die Wähler repräsentieren, also mit schwedischen Pässen wählen. Das ist etwas, das die Schweden nicht mehr wollen, auf jeden Fall in der Tendenz immer stärker nicht mehr wollen. Und das hat zu einem Umdenken geführt und das führt hoffentlich dann auch zu einer neuen Politik in Schweden.
Tatsächlich, da haben Sie natürlich recht, hat Schweden im Vergleich auch zu anderen nordischen Ländern definitiv ein Problem mit der Gangkriminalität. Allerdings sind in der Hauptsache Großstädte betroffen und aufgrund misslungener Stadtplanungen entstanden auch Stadtteile, in denen kaum noch Schweden leben. Die Gangkriminalität findet hauptsächlich dort statt und auch unter den Gangs. Könnte man das auch als in diesem Bereich gescheiterte Integration betrachten?
So versucht man es darzustellen, aber ich glaube, die Schweden sind nicht bereit, das länger zu ertragen. Es werden immer auch Zivilisten betroffen und ehrlicherweise auch in Deutschland wollen wir nicht, dass Gang- und Clan-Kriminalität hier unser Straßenbild prägt. Und die Vorstellung zu sagen, Opfer von Clan-Kriminalität sind in der Regel Clan-Mitglieder, ist menschenverachtend, denn wir wollen auch nicht, dass Menschen aus anderen Kulturen hier bei uns ermordet werden auf unseren Straßen. Das alles hat Einfluss auf unsere öffentliche Sicherheit. Wir wollen das hier in Deutschland nicht und die Schweden wollen das bei sich nicht, auch wenn das zunächst nur in Anführungszeichen in einigen Städten, in einigen Milieus stattfindet, nicht Milieus, sondern Gegenden stattfindet. Das weitet sich aus und dem soll ein Riegel vorgeschoben werden. Und man kann der Meinung sein, man könnte diese Menschen alle gut und besser integrieren und dann wären sie alle gute, produktive Mitglieder der Gesellschaft, Teil der westlichen Zivilisation. Wir müssen nur mehr leisten und müssen ihnen mehr Geld geben. Das wird diskutiert. Dann klappte das schon. Der Ansicht kann man sein. Die Schwedendemokraten sind nicht der Ansicht und in Deutschland ist die AfD auch nicht der Ansicht, dass eine Gesellschaft grenzenlos Menschen integrieren kann, die aus einer Kultur kommen, die von unserer relativ weit entfernt ist. Das ist keine Beurteilung der Kultur, sondern es ist einfach nur eine Frage, inwieweit kann sich das eine in das andere integrieren oder will sich das in das andere integrieren. Und da stellen wir fest, damit ist es nicht so weit her und deswegen muss das begrenzt werden. Das ist der Erfolg der Schwedendemokraten in Schweden, in dem sozialdemokratischen Musterland. Und wenn sich die Verhältnisse in Deutschland weiter so entwickeln, wie sie das jetzt auch schon hier tun, dann wird auch damit der Aufstieg der AfD weitergehen, um dann dem am Ende einen Riegel vorzuschieben.
Sprechen wir über die Energiekrise. Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine fährt die Bundesregierung ja eine Wirtschaftspolitik der Sanktionen. Die Folgen sind, wie wir alle wissen, immens steigende Preise bei Energie, Lebensmittel, Benzin und in vielen weiteren Bereichen. Was ist Ihr größter Kritikpunkt an der derzeitigen Wirtschaftspolitik der Bundesregierung?
Das, was die Bundesregierung tut, ist desaströs und katastrophal für die deutsche Industrie. Wir haben ein Problem mit der Energieversorgung dahingehend, dass die Mengen, die verfügbar sind, zu klein sind. Wir haben zu wenig Gas im deutschen Markt. Wir haben etwa 100 Milliarden Kubikmeter Verbrauch im Jahr in Deutschland und Europa importiert etwa 150 bis 180 Milliarden Kubikmeter im Jahr aus Russland. Das ist weggefallen. Wir müssen also im europäischen Markt 150 bis 180 Milliarden Kubikmeter importieren. Diese Menge muss ersetzt werden. Das versuchen wir durch den Import von Flüssiggas und davon gibt es ungefähr 550 Milliarden Kubikmeter im weltweiten Markt. Die sind aber nicht frei verfügbar, denn die sind vertraglich gebunden. Das heißt, wir versuchen jetzt über den Preis zu konkurrieren und von diesem Flüssiggas etwas zu bekommen, um den deutschen Anteil ausgleichen zu können, den wir aus Russland nicht mehr bekommen. Und das kann nicht funktionieren, weil wir sehen, was passiert. Sie haben es gerade gesagt, die Preise sind die Schraube, an der gedreht wird. Und wir sind jetzt zum Teil schon bei den zehnfachen Preisen. Das können sich die Privaten nicht erlauben. Das kann sich die Industrie nicht erlauben. Wir kriegen über die Preise die Mengen nicht ersetzt. Es fehlen die Mengen im Markt. Und darüber müssen wir nachdenken. Darüber müssen wir reden. Und das, was die Bundesregierung versucht, die sagt, es gibt zu wenig Gas im Markt. Also müssen wir das Gas jetzt sparen. Also müssen die Privaten, wir kennen die Energiespartipps, nicht mehr warm duschen und sich mit dem Waschlappen waschen.
Ja.
Und die Industrie muss zurückfahren oder abgeschaltet werden. Und nur so kann man den Verbrauch reduzieren. Abschaltung der Privaten, aber vor allen Dingen die Großverbraucher, die Industrie, Abschaltung der Industrie. Das ist das Einzige, was denen jetzt einfällt. Und das ist katastrophal für Deutschland als Standort. Das ist katastrophal für das Einkommen der Menschen und den Lebensstandard in diesem Land. Und deswegen ist diese Regierung dabei, unseren Standort zu zerstören. Und sie tut es, man weiß es nicht genau, aus Absicht oder Dummheit. Das ist eigentlich auch egal. Fakt ist, die Mengen, die uns im Gasmarkt und im Strommarkt fehlen, die müssen ersetzt werden. Und da müssen wir ergebnisoffen darüber nachdenken, wie das zu tun ist. Wir können es nicht so tun, wie die das vorhaben, durch Abschalten der Industrie und des privaten Verbrauchs. Das halten wir nicht für akzeptabel. Das ist auch nicht akzeptabel. Das ist keine Meinung, sondern eine Tatsache. Das ist inakzeptabel. Und deswegen braucht es da eine brutale Umkehr in der politischen Ausrichtung.
Unabhängig von den Lösungsfragen, unterstützen Sie denn grundsätzlich als Reaktion auf den Angriffskrieg Russlands Sanktionen?
Wir unterstützen alles das, was uns nicht zerstört. Vielleicht ist das sogar zu nicht ganz richtig ausgedrückt. Wir haben ein Existenzproblem in diesem Land und das hängt an der Energieversorgung. Und alles das, was unsere Energieversorgung gefährdet unsere Möglichkeit, so zu leben, wie wir das gewohnt sind. Wir zerstören unseren Standpunkt. Und da dürfen wir nichts außen vor lassen, da dürfen wir nichts unversucht lassen, da rauszukommen aus dieser Energiekrise. Und Sanktionen schaden in erster Linie uns. Wir haben gesehen, dass die Russen davon nicht getroffen werden. Der Krieg, den sie führen, ist kein gerechter Krieg. Es ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Punkt. Aber dass wir uns darüber die Industrie zerstören, weil wir Maßnahmen ergreifen, die überwiegend uns schaden und nicht dem russischen Angreifer, das ist unvertretbar, das ist unhaltbar. Und den Preis werden in erster Linie die, ja, am Ende zahlen ihn alle in Deutschland, aber natürlich diejenigen, die am wenigsten zuzusetzen haben, zugeben können, am schnellsten und am härtesten. Es trifft als erstes die Kleinen und nicht die Großen. Aber am Ende trifft es alle in Deutschland und das ist gegen unsere Interessen. Wir müssen anfangen, Politik im Interesse unseres Landes und der Bürger unseres Landes zu machen. Und die Sanktionen gegen Russland sind nicht im Interesse der Menschen dieses Landes.
Jetzt schnürt die Bundesregierung ja regelmäßig neue Entlastungspakete, um diesen ja wirklich drastischen Preissteigerungen entgegenzuwirken. Ist das denn eine erfolgversprechende Herangehensweise oder wie würden Sie daran gehen?
Also wenn für die Menschen die Strom- und die Gaspreise im Monat zwischen 50 und 1500 Euro steigen, dann ist eine Einmalzahlung von 300 Euro relativ egal. Außerdem löst es das Problem nicht. Es löst das Problem ja nicht an Mangel an Angebot, dass die explodierenden Preise vom Staat in Anführungszeichen übernommen werden. Der Staat sind die Steuerzahler, der Staat sind die Bürger. So zu tun, als könnte man das Problem lösen. Das Geld, was verteilt wird, ist den Bürgern vorher weggenommen worden. Also das ist eine Fake News, das ist eine falsche Darstellung von Tatsachen, dass man so tut, das kostet euch nichts, das zahlt ja der Staat. Der Staat sind die Bürger. Der Staat sind die Staatseinnahmen, die die Bürger vorher bezahlt haben. Insofern ist das eine Milchmädchenrechnung.
Außenministerin Annalena Baerbock warnte kürzlich vor drohenden Volksaufständen und tatsächlich deutet sich ja auch immer mehr Widerstand gegen die Bundesregierung an. Die Freien Sachsen inszenierten vor einigen Wochen eine Habeck-Entführung, mit der sie, wie sie vorgaben, auf die verfehlte Wirtschaftspolitik hinweisen wollten. Was halten Sie von solchen Aktionen?
Das finde ich geschmacklos und das diskreditiert den Protest dagegen, der in der Sache vollkommen verständlich und berechtigt ist. Die Menschen können sich das nicht mehr leisten. Und deswegen ist es klar, dass es dort gegen massiven Widerstand geben wird. Der ist gut und der ist richtig und der ist auch erforderlich. Die Menschen werden auf die Straße gehen und die Menschen müssen auf die Straße gehen, um denen da oben zu zeigen, dass das nicht mehr hingenommen wird. Wir haben das jetzt in Tschechien gesehen, auch dort setzt sich einiges in Bewegung. Die Menschen müssen der Regierung jetzt mit allen Möglichkeiten zeigen, dass sie diese Politik nicht mehr hinnehmen. Die Beste ist natürlich immer bei der Wahl. Die Niedersachsen haben jetzt die Möglichkeit, bei der nächsten Landtagswahl ein Zeichen zu setzen. Die Niedersachsenwahl sollte eine Volksabstimmung über Ja oder Nein zum Blackout sein. Und wer Blackout haben will, wer Stromausfall großflächig haben will, der kann Grün wählen oder alle, die damit koalieren oder aber nicht, dann wählt er AfD. Das ist das einzige Zeichen, was die in Berlin oder auch in Hannover verstehen.
Sprechen wir noch kurz über Ihr spezielles Verhältnis zum Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der hat Sie ja angezeigt, weil Sie ihm im Bundestag einen Vogel gezeigt und Sie sind ja irre gerufen haben sollen. Unterstützung erhalten Sie jetzt zum Beispiel indirekt von Wolfgang Kubicki, der extra im Bundestagsprotokoll nachgelesen hat, dass Sie das ist ja irre, nicht Sie sind ja irre gerufen haben. Jetzt haben Sie ebenfalls Anzeige erstattet. Mit welcher Begründung und wie ordnen Sie diesen ganzen Vorgang so überhaupt ein?
Ja, das ist ein spannendes Kapitel und ich bin wirklich interessiert, wie das weitergeht. Im Bundestag gibt es absolute Meinungsfreiheit. Das ist nicht einzuschränken. Eine schlichte Beleidigung im Deutschen Bundestag wäre, wenn sie denn überhaupt erfolgt wäre, strafrechtlich nicht zu verfolgen. Das nennt sich Indemnität, ist im Grundgesetz in Paragraph 46 geregelt. Und wenn der Gesundheitsminister meint, mich wegen Beleidigungen anzuzeigen, dann hat er gezeigt, dass er nicht mal das Grundgesetz an der Stelle kennt. Denn dann hätte er gewusst, dass diese Strafanzeige fehlgeht und also falsch ist. Und deswegen gibt es einen Straftatbestand, der heißt falsche Verdächtigung. Und deswegen habe ich ihn jetzt angezeigt. weil er eben versucht, die Meinungsfreiheit im Bundestag zu beschneiden. Und das ist ein Straftatbestand im Strafgesetzbuch. Das Einzige, was Herr Gesundheitsminister Lauterbach vortragen kann, ist, dass er entweder das nicht gewusst hat, dass das nicht strafbar ist, oder aber, dass ich eine falsche Tatsache behauptet habe. Also das Stichwort irre wäre dann dem Beweis zuzuführen und es wäre zu prüfen, ob er irre ist oder nicht, wenn das nicht als Meinungsäußerung gemeint gewesen sein sollte, sondern als falsche Tatsachenbehauptung. Und dann wäre darüber Beweis zu erheben, ob der Herr Gesundheitsminister im medizinischen Sinne irre ist oder nicht. Und einer solchen Beweisaufnahme sähe ich mit großer Gelassenheit entgegen. Was ich genau gesagt habe, das muss man nochmal schauen.
Mal ganz unabhängig von der juristischen Bewertung, ich habe mal ein bisschen geguckt, in die Vergangenheit, in einem politischen Schlagabtausch sagte zum Beispiel Herbert Wehner 1982 zu CDU-Staatssekretär Erich Riedel, Sie verwechseln wohl den Bundestag mit der Oktoberwiesen, Sie Flaschenkopf, und vergessen ist auch Joschka Fischers, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch, mit Verlaub. Ist die Debattenkultur im Bundestag verweichlicht?
Ich würde sagen, auf jeden Fall, ohne dass ich das gutheißen will, was andere schon an komischen Sachen im Bundestag gesagt haben, aber auf jeden Fall ja. Es gehört zu einer harten Auseinandersetzung, dass man miteinander mal auch durchaus Klartext spricht. Und man muss ehrlicherweise sagen, ich denke, dass ein großer Teil der Bevölkerung durchaus der Meinung ist, dass das, was insbesondere Herr Lauterbach vertritt, im medizinischen oder umgangssprachlichen Sinne vollkommen verrückt ist. Man schaut sich an, wie jetzt Oktoberfest gefeiert wird. Da ist die politische Prominenz vorne mit dabei. Die Grünen auch immer gerne sehr prominent vertreten. Man feiert in vollen Festzelten, fröhlich singend und tanzend bei einer Maß Bier, während in den Zügen Masken getragen werden müssen. Das ist vollkommen irre. Und wie das am Ende juristisch zu beurteilen ist, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube, alle sind sich einig, dass Deutschland hier der Geisterfahrer ist. Selbst in den härtesten Corona-Lockdown, Zero-Corona-Ländern, Neuseeland, Australien, überall hat man die Maßnahmen jetzt beendet. Nur in Deutschland reitet man weiter dieses tote Pferd. Und es wird hoffentlich nicht erst Historikern obliegen, sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen.
Frau von Storch, ich bedanke mich für das Gespräch. Auf Wiederhören.
Sehr gerne. Auf Wiederhören.